lese den Bibeltext. Und der findet sich heute an zwei Positionen in der Bibel. Einmal im Markus-Evangelium, ein paar Verse, und dann im Galaterbrief. Aber die Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen und der Höchste der Dämonen hilft ihm, andere Dämonen auszutreiben. Jesus rief sie zu sich. Er redete zu ihnen und gebrauchte dabei Vergleiche. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Paulus schreibt im Brief an die Galater: Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vorwand liefert für eure irdische Gesinnung. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und gegenseitig auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende noch einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen irdischen Wünschen nachgeben. Denn eure irdische Gesinnung kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure irdische Gesinnung. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Im Übrigen ist es ja offensichtlich, was eure irdische Gesinnung hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Besäufnis, Fressgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird kein Anteil am Reich Gottes erhalten. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann gilt, aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt, dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor. Denn das ist er keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen, dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Ich bete. Vater im Himmel, wir kommen zu dir heute, um zu hören und um zu verstehen, aber auch um dir zu begegnen als der in uns ist, mit seinem Geist. Und ich bitte dich, dass du die nächsten Minuten gebrauchst auf die Weise, wie du es möchtest, und dass du diese Dinge, die wir hören, die wir aufnehmen, die du uns sagst oder sagen möchtest, dass wir die auch dann aktiv mitnehmen in unsere Woche, in unser Leben. Amen. Passend zur Jahreszeit ist ja das Thema unserer Predigtreihe Veränderung gerade. Und überall, wo jetzt an diesem schönen Herbsttag die Blätter von den Bäumen fallen, sehen wir, dass Veränderung in der Natur angelegt ist. Besonders in unseren Breitengraden, wo wir tatsächlich vier echte Jahreszeiten haben. und wo wir sehen können, dass etwas ständig im Wandel ist, ständig in der Veränderung ist. Das kann man nicht nur in der Natur sehen, also im weitesten Sinne gehört das natürlich auch zur Natur. Ich sehe das auch bei meiner Tochter, die jetzt bald 9 Monate alt ist. Und wenn ich mir manchmal so alte Fotos von ihr, dann sehe ich eine Wahnsinnsveränderung. Und das sind 2 Beispiele, wie Veränderung zum Leben einfach dazugehört und in sozusagen die ganz grundlegenden Teilchen, aus denen wir gemacht sind, aus denen diese Welt gemacht ist, eingebaut sind. Und bei Veränderungsprozessen, wo es jetzt nicht nur um das Äußere geht, sondern auch um das Innere, auch da gibt es verschiedene Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, wo etwas wächst, es gibt Zeiten, wo etwas blüht und wo etwas wie im Sommer einfach schön anzuschauen ist. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo etwas abstirbt, wo etwas kahl und als eine Wüste scheint. Und genau darum geht es auch eigentlich in diesen beiden Texten, die wir gerade gelesen haben. Es geht um diese innere Veränderung. Die Gemeinde in Galatien, die Paulus im Blick hat, im Galaterbrief, die sind auf dem Weg zur Veränderung irgendwie stecken geblieben. Also da hat sie sich was getan bei ihnen und dann geht es nicht weiter. Sie machen Schritte zurück. Und wir sehen gleich, so leicht ist das nicht mit der Veränderung. Das ist eine absolute Herausforderung. Es ist kein Automatismus wie in der Natur. Diesen kleinen Text aus Markus 3, den haben wir ja letzte Woche hier schon in aller Ausführlichkeit angeschaut. Wir haben ihn als Gruppe ausgelegt, im Bibliolog, also so ein bisschen wie eine Art Theater, was wir hier aufgeführt haben. Wir haben uns hineinversetzt in die Person in diesem Text. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich werde nur etwas zu einem Satz aus diesem Abschnitt von Markus sagen. Ein Satz, der mir auch in der letzten Woche schon hängen geblieben ist und den ich gerade noch mal vorlese. Es ist eigentlich dieser eine Satz, den Jesus hier sagt in Vers 23. Er sagt, wie kann der Satan den Satan austreiben? Das ist eine Frage, eigentlich eine rhetorische Frage, die er hier stellt. Und ich glaube, das ist so die Essenz seiner Botschaft eigentlich, die in diesem Satz drinsteckt. Warum das so ist, das hoffe ich, dass wir das heute erkennen werden. Jesus geht es um Veränderung, so wie es Paulus um Veränderung geht. Und er kommentiert hier jetzt nicht einfach nur diesen absurden Vorwurf, er sei von dem Oberdämon besessen, sondern es geht ihm um ein grundsätzliches Verändern, ein anderer Blick auf diese Welt, ein anderes Miteinander. Wir sehen bei Jesus, wir sehen bei Paulus eine ganzheitliche Sicht zum Thema Veränderung. Das ist nicht eindimensional. Und wir sehen immer, dass bevor es zu konkreten veränderten Handlungen kommt, gibt es eine Veränderung der Wahrnehmung. Es geht Hand in Hand. Es ist nie eine veränderte Wahrnehmung oder ohne veränderte Handlung, konkrete Handlung möglich bei Jesus und bei Paulus. Man könnte auch sagen, Kontemplation und Aktion greifen ineinander. Kontemplation, das ist die Arbeit, die man tut, um die Wahrnehmung Gottes in seinem Leben zu fördern und Gott wahrzunehmen. Und die Aktion ist das, was daraus hervorgeht. Das sind die beiden Punkte, über die ich heute sprechen möchte. Die veränderte Wahrnehmung und dann die konkreten Handlungen. Und wir fangen bei der veränderten Wahrnehmung an. Wir haben letzte Woche in diesem Bibliolog, den wir gemacht haben, gesehen, dass Jesus sich in kürzester Zeit, das steht ja nun ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, auch nicht aus Versehen steht das da, in kürzester Zeit bringt er die eigene Familie gegen sich auf und die geistlichen Autoritäten ordentlich ins Schwitzen mit dem, was er tut. Also er kommt sofort, er hält nicht hinterm Berg mit dem, was er vorhat. Und beide Gruppen, sowohl seine Familie als auch die geistlichen Autoritäten, kommen zu dem Schluss, dass etwas mit Jesus nicht stimmt. Jesus ist falsch. Irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Seine Familie hält ihn für verrückt. Das steht ein Vers vorher, den habe ich jetzt nicht gelesen. Sie wollen ihn mit aller Gewalt von der Straße holen, steht da. Gewalttätig von der Straße holen. Und die Schriftgelehrten halten ihn vom Oberdämon Beelzebul besessen. Anders können Sie sich nicht erklären, warum er diese Dinge tut, die er tut. Und da sind wir mittendrin in der Wahrnehmung, weil es ist ja so absurd, es ist so verrückt eigentlich, sagen wir jetzt heute, wenn wir das lesen. Denn Jesus tut ja jetzt erstmal objektiv gute Dinge. Also er heilt Menschen, die krank sind. Er macht Menschen ganz, die kaputt sind. Er treibt Dämonen aus. Er sorgt dafür, dass Menschen frei werden, gesund werden. Und das Einzige, was seiner Familie einfällt, ist, der muss weg von der Straße. Und was den Schriftgelehrten einfällt, ist, der ist besessen. Der ist gefährlich. Der ist falsch. Ist auch interessant zu sehen, vielleicht, wir haben das letzte Woche so ein bisschen vermutet, was sind die Intentionen? Wir haben uns hineinversetzt in den Bruder von Jesus, der ihn von der Straße holen will. Wir haben uns hineinversetzt in diesen Schriftgelehrten. Vielleicht schämt sich die Familie für Jesus. Vielleicht ist das der Grund, warum sie ihn von der Straße holen wollen. Jesus übertritt die Grenzen des Anstands. Das macht man so nicht als Sohn eines Handwerkers, dass man plötzlich sich eine Schar von Jüngern sucht, Kranke heilt, drauf loszieht, sich selber zu einem Rabbi irgendwie aufspielt. Er bringt damit die gesellschaftliche Ordnung, so wie Dinge zu sein haben, bringt er damit durcheinander. Das darf nicht sein. Ein Handwerker ist ein Handwerker und kein Rabbi. Und auch den Schriftgelehrten geht es um Regeln. Es gibt ganz klare Regeln, wie religiöse Macht funktioniert damals. Da kann nicht einfach einer kommen und das in Frage stellen, indem er ohne die Autorität, sich eingeholt zu haben, aus Jerusalem plötzlich Wunder tut und durch die Gegend zieht. Also wenn das jeder machen würde, was wäre denn dann? Das darf nicht sein. Und sie reagieren wütend darauf. Sie sind persönlich beleidigt, sind persönlich getroffen, dass er das einfach tut. Ihnen geht es um das Einhalten von Regeln. Und man kann auch schon die Idee haben, dass sie Angst haben. Beide haben Angst. Die Familie und die Schriftgelehrten, sie haben Angst dafür, dass Jesus im Recht sein könnte. Dass Jesus die Wahrheit ist, in Person die Wahrheit hat. Sie haben Angst davor, dass sie im Unrecht sein könnten. Und wir lesen ja immer wieder im Neuen Testament, dass die Schriftgelehrten beschließen, Jesus muss aus dem Weg geräumt werden. Aber es gibt immer wieder irgendwas, was sie davon abhält. Das ist fast so ein bisschen eine komische Vorstellung, die einem sich da durch die Evangelien präsentiert. Sie wollen ihn wegkriegen, aber sie trauen sich nicht so richtig, weil er ist zu populär, zu viele Leute mögen ihn. Jetzt hat er dann wieder einen von den Toten auferweckt. Also können wir ihn ja jetzt nicht von der Straße holen. Aber dann, als dann jemand von Jesus' Jüngern, Judas, sagt, der muss weg, der erfüllt nicht die Erwartungen, die ich habe, dann trauen sie sich, dann haben sie eine Chance. Es braucht sozusagen den Zusammenschluss. Es gibt also ein festgefahrenes Bild bei der Familie, das ist kulturell, das ist vielleicht auch religiös, aber auch bei den Schriftgelehrten, das ist vor allen Dingen religiös. Und weil Jesus dieses Bild durcheinander rüttelt, dieses Bild angreift, was sie haben, darüber, was richtig und falsch ist, was man tut, was man nicht tut, muss er böse sein. Er kann nicht gut sein. Er muss böse sein. Der Ursprung seines Handelns ist Beelzebul. Wenn Jesus aber tatsächlich Gottes Sohn ist, so wie er das ja über sich selber auch nicht ganz offensichtlich sagt, irgendwann kriegen sie ihn so weit, wenn er tatsächlich Gottes Sohn ist, dann müssten sie alles hinterfragen und das wollen sie nicht, weil das bedeutet, sie müssten sich verändern. Wieder dieses Thema, Veränderung, Wahrnehmung. Und wir sehen hier, dass Autoritäten, dass eingefahrene Strukturen ungern überrascht werden. Das ist was Autoritäten gar nicht haben können, dass etwas nicht so läuft, wie sie das geplant haben oder wie es halt die Regeln sind. Wenn jemand die Regeln durchbricht, auch des Anstands bricht, das geht mir auch so, ich folge da auch eher gerne Regeln, sonst fühle ich mich unwohl, dann fühle ich mich erstmal das macht man doch jetzt nicht oder man muss sich doch jetzt anders verhalten in dieser Situation. Und sie haben zwei klassische Abwehrmechanismen, die sie hier einsetzen. Also mal abgesehen davon, dass sie Macht ausüben wollen, dass sie ihn von der Straße holen wollen. Abwehrmechanismen, die beide klar zeigen, dass etwas mit ihrer Wahrnehmung nicht stimmt. Und das entlarvt Jesus ja, wenn er sagt, wie kann der Satan den Satan austreiben? Er sagt eigentlich das Offensichtlichste hier. Das ist eine logische Antwort. Aber ich glaube, das geht hier noch tiefer. Es geht jetzt nicht nur darum, ihnen zu zeigen, also guck doch nochmal genau hin, was ich getan habe. Ihr könnt doch beim besten Willen nicht glauben, dass ich mit dem Beelzebul im Bunde bin. Nein, ich glaube, er zeigt hier noch etwas, was tiefer geht. Und das finde ich sehr spannend, weil das führt uns auch dann weiter gleich zu Paulus. Und das führt uns eigentlich auch in die Dynamik, warum Jesus am Ende sterben muss. Jesus deckt hier den ganz grundsätzlichen menschlichen Irrglauben auf, dass man Macht und Gewalt mit Gegengewalt begegnen kann, mit Gegengewalt ausmerzen kann. Es ist unmöglich, das Böse mit Bösem zu bekämpfen, Hass mit Hass zu bekämpfen, Scham mit Beschämung zu bekämpfen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das zeigt er hier. Man kann den Teufel nicht mit dem Teufel austreiben. Man kann nicht die Mittel wählen, die Zerstörung destruktiv Leid bringen. Jemand, der das tatsächlich angewandt hat auf sein Handeln, und dann sind wir eigentlich schon jetzt gleich in der Praxis, ist Martin Luther King. Fantastisches Beispiel. Gewaltloser Widerstand ist das Thema bei ihm. Und er hat das mehrfach aufgegriffen. Ich habe euch zwei Zitate abgedruckt, also so in einem zusammengefasst. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Ich lese mal die deutsche Übersetzung. Er sagt nämlich sehr treffend, bezieht sich dabei auf diese Aussage von Jesus hier: Hass gebiert Hass, Gewalt gebiert Gewalt, Härte gebiert eine größere Härte. Wir müssen den Kräften des Hassens mit der Macht der Liebe begegnen. Unser Ziel sollte niemals sein, den weißen Mann zu besiegen oder zu demütigen, sondern seine Freundschaft und sein Verständnis zu gewinnen. Die ultimative Schwäche der Gewalt ist, dass es eine Abwärtsspirale ist, die genau das erzeugt, was sie zerstören will. Anstatt das Böse zu verringern, vervielfacht Gewalt das Böse. Durch Gewalt kannst du zwar den Lügner ermorden, aber du kannst weder die Lüge ermorden noch die Wahrheit schaffen. Durch Gewalt tötest du den Hassenden, aber du tötest nicht den Hass. Tatsächlich erhöht Gewalt lediglich den Hass. Wenn ich Gewalt mit Gewalt begegne, vervielfacht das die Gewalt und fügt einer Nacht, die bereits ohne Sterne ist, noch mehr Dunkelheit hinzu. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Nur Licht kann das tun. Hass kann Hass nicht vertreiben. Nur Liebe kann das tun. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das tun. Martin Luther King hat das verstanden, er hat das gelebt, er hat dafür auch Gegenwind bekommen aus den eigenen Reihen. Spätestens mit Malcolm X gab es dann auch einen gewaltvollen Weg des Widerstandes. Er musste sich immer dafür rechtfertigen, warum er den Weg der Gewaltlosigkeit wählt. Und ich finde es interessant, er sagt hier, wir können nicht die Gleichberechtigung schaffen, wir können nicht gesehen werden, wenn wir den weißen Mann erniedrigen. Wenn wir mit den gleichen Mächten kämpfen, wie er kämpft. Und das ist so einfach. Das ist auch sehr einfach, wenn man auf einer Demo läuft und gegen die da oben, gegen die anderen läuft. Man kann nicht mit den gleichen Mitteln etwas besiegen, was an sich schon zerstörend ist. Jesus zeigt hier, dass Hass, Gewalt, Lüge nicht Hass, Gewalt und Lügen aufhalten können. Es braucht immer eine Unterbrechung von diesem System. Das muss kaputt gehen, dieses System. Und er zeigt uns, wie das geht, an seinem Leben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, er übt hier auch Gewalt aus, weil er seine Familie brüskiert. Das ist wahrscheinlich viel schlimmer, als wir uns das vorstellen können, kulturell, was er hier tut. Die religiösen Autoritäten schaffen ja auch Ordnung und Stabilität. Das ist ja jetzt nicht grundsätzlich was Falsches. Aber auch die brüskiert er. Man könnte meinen, er ist lieblos, weil später sagt er ja dann vor versammelter Mannschaft, das haben wir letzte Woche auch gelesen, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Das ist meine Mutter, das ist mein Bruder. Das ist ein Affront ins Gesicht seiner Familie. Stell dir vor, du sagst zu deiner Mutter, du bist nicht mal meine Mutter. Das geht eigentlich nicht. Aber er bricht da, wo es nötig ist, mit Traditionen, mit Regeln. Aber das Ziel ist immer die Heilung, das große Ganze. Er möchte eine Gesellschaft, die heil ist, die ganz ist, wo diese Dinge aufgelöst werden, die so ein enges Korsett schnüren. Ihm geht es um die Befreiung, um die Veränderung der Herzen. Jesus erlebt, wie jeder, wie Martin Luther King, der am Ende auch stirbt für seinen Weg, durch Gewalt, dass Menschen entweder mit Fight or Flight auf Bedrohung reagieren, also Flucht oder Kampf. Wir sehen das hier auch bei den Schriftgelehrten, wir sehen das hier bei der Familie, so diese beiden Motive, Flucht und Kampf. Sie sind bedroht, sie fühlen sich durcheinander gerüttelt, sie bekämpfen Jesus mit den Mitteln und gleichzeitig, das was sozusagen der Fluchtmodus ist, sie ignorieren oder sie versuchen unangenehme Wahrheiten zu ignorieren. Das braucht jede Portion Gehirnschmalz, um das nicht zu sehen, dass sie falsch liegen und Jesus richtig liegt. Aber das ist der Fluchtmodus. Gleichzeitig mit dem Gewaltmodus, dass sie ihn von der Straße holen wollen und dass sie am Ende ihn ans Kreuz bringen müssen. Sie bekämpfen Jesus mit den Mitteln, die sie kennen. Die einzigen Mittel, die sie zur Verfügung haben, weil sie bisher nicht gelernt haben, wie man anders in einen Konflikt geht. Ihre Wahrnehmung ist dazu aufs Schwerste gestört. Sie sehen nicht das Offensichtliche. Jesus ist eine so große Bedrohung für ihr Ego, für ihre Identität, dass er ans Kreuz genagelt wird. Er muss weg. Ansonsten müssten sie sich ändern. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg von dem, wie ich mich verhalte. Weil das ist sozusagen der Default-Modus, der Grundmodus, wie der Mensch funktioniert. Wir versuchen, den Satan mit dem Satan auszutreiben, weil das bequemer ist, das ist einfacher, es geht schneller. Interessanterweise sagt Jesus ja am Kreuz diesen einen Satz, in dem Zusammenhang macht er total viel Sinn. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, das ist der Satz, der zielt genau darauf ab. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie kennen nicht die Lösung aus diesem Konflikt, den sie erleben mit ihm. Kommen wir zum Schluss, zum zweiten Punkt, die konkreten Handlungen. Damit kommen wir zu Paulus. Paulus wird ja oft auch missverstanden als jemand, der nur über das Handeln redet, also der große Erwartungen hat und der sagt, das muss geändert werden, das muss geändert werden, das muss geändert werden und hier habt ihr eine Liste, wie ihr euch ab sofort zu verhalten habt. Aber auch Paulus redet sehr, sehr viel über die Wahrnehmung, bevor er uns eine konkrete Liste gibt, was daraus eigentlich folgt, was zu tun ist. Und die Wahrnehmung, die erwähnt er hier gleich am Anfang in Vers 13. Er sagt, Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vorwand liefert für eure irdische Gesinnung. Das ist die Wahrnehmung und das ist absurd auch wieder, dieser Satz. Ihr seid zur Freiheit berufen, weil die Gemeinden in Galatien waren alles andere als frei. Die waren mit dem Leben bedroht für das, was sie glaubten. Sie waren nicht frei von dem System, sie waren nicht frei von Willkür, sie waren nicht frei von Angriffen, sie waren auch nicht frei von Vorurteilen, die andere ihnen gegenüber hatten. Und ihnen sagt er ausgerechnet, ihr seid zur Freiheit berufen. Was ist eigentlich euer Problem? Ihr seid doch frei. Und das geht an die Wahrnehmung. Mit herkömmlicher Wahrnehmung ist dieser Satz allerdings eben nicht zu verstehen, weil wir verbinden immer die Wahrnehmung mit den Umständen. Und wenn wir wahrnehmen, dass wir irgendwie eingeengt werden in unserer Freiheit, und das macht ja diesen Satz auch so schwierig, weil er das ja dann anscheinend gleich wieder einschränkt, der gute Paulus. Ja, ihr seid frei, aber ihr dürft doch nicht alles tun. Das bringt uns sofort zu dem Gefühl, also so ganz ernst meint er das nicht mit der Freiheit. Freiheit kann doch nicht wirkliche Freiheit sein, wenn wir am Ende doch nicht alles tun dürfen, was wir wollen. Aber es ist eine andere Freiheit, um die es Paulus hier geht. Es ist die Freiheit, um die es auch Jesus geht. Es ist die Freiheit aus dieser endlosen Spirale von Gewalt und Gegengewalt, von Hass und Gegenhass, von Lüge und Gegenlüge. Davon sind sie befreit. Sie müssen da nicht mitspielen. Niemand zwingt sie. Sie haben die freie Wahl, anders zu reagieren. Manche sagen, Jesus und auch Paulus, die stellen uns sozusagen hier einen dritten Weg vor, wie man reagieren kann. Einen ganz anderen Weg. Tertium quid nennt man das in der Geschichte der Theologie. Ein dritter Weg, der nicht ein Kraftakt ist, sondern der durch den Geist bewirkt wird. Früchte, die durch den Geist bewirkt werden. Und da gehören Wahrnehmung und diese Früchte zusammen. Paulus sagt zum Beispiel im 6. Kapitel auch was über die Wahrnehmung. Er redet darüber, dass wir alle Teil des Problems sind. Und zwar in dem Kontext, dass er ja sagt, ihr sollt einander zurechtweisen. Wenn jemand einen falschen Weg geht, dann müsst ihr ihm das sagen. Aber ihr könnt es ihm nicht sagen als jemand, der nicht Teil des Problems ist. Wir sind immer Teil des Systems, Teil des Problems. Niemand läuft ohne Lasten durchs Leben. Und das ist ganz klar wieder ein Wahrnehmungsthema. Das hebt uns auf eine Stufe mit der Person, die wir zurechtweisen sollen. Aber es gibt natürlich auch konkrete Schritte, die wir tun können. Neben der Wahrnehmung, Zurechtweisung. In Freundlichkeit, in Liebe, sagt er hier. Ohne das Erzeugen von Scham. Zurechtweisung als Gegenüber, das sich der eigenen Grenzen bewusst ist. Zurechtweisung ohne Machtausübung von oben und ohne Gewalt. Jesus übt keine Macht auf seine Familie aus und auf die Schriftgelehrten aus. Er stellt sich nur der Macht entgegen, um zu zeigen, dass sie keine Macht haben. Das ist der Weg des Kreuzes. Das ist der Weg des Sterbens. Das ist der Weg, wo ich bereit bin, die Lasten von anderen mitzutragen. Wenn Paulus hier über Lasten redet, dann geht es nicht darum, dass Leute irgendwie krank sind und dass Leute es schlecht geht und dann sollen wir mit ihnen gehen. Nein, diese Lasten sind unsere irdischen Gelüste, wenn man so will, die wir tragen sollen, die wir dem anderen mittragen sollen, mit dem anderen mittragen sollen. Das ist sehr unangenehm, weil das bringt uns in die Nähe von Leuten oder von Verhalten, das wir eigentlich lieber meiden wollen. Man stelle sich mal vor, dass Gemeinde nach diesem Prinzip funktionieren würde. Wäre verrückt, oder? Oder medialer Diskurs, politischer Diskurs. Nicht auszudenken, was das ändern würde. Stattdessen bestimmt uns, bestimmt viele Gemeinden, bestimmt die Gesellschaft diese irdische Gesinnung. Oder man könnte auch sagen, das Ego, das unerlöste Ego, das unerlöste Selbst. Ein Selbst, das Veränderung nicht zulässt, weil es anstrengend ist. Ein Ego, das sichtbar wird in der Familie von Jesus und bei den Schriftgelehrten. Und es taucht auch bei Leuten auf, die es eigentlich besser wissen müssten. Und das ist ja der Grund, warum Paulus überhaupt diesen Brief schreibt. Er schreibt diesen Brief ja quasi fast als einen Wutbrief, weil er sagt, ihr wisst doch schon alles, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt doch schon gespürt, was es heißt, anders zu handeln, warum macht ihr es denn nicht? Nochmal. Ihr habt doch bereits ein neues Miteinander geschaffen. Wir lesen ein paar Kapitel vorher, dass sie die Beschneidung als Eintrittskriterium abgeschafft haben, was damals die Eintrittskriterium war in die jüdische Gesellschaft. Und sie sagen, nein, wir spielen nicht mehr nach den Regeln. Wir kommen zwar aus dieser jüdischen Kultur, aber wir spielen nicht mehr nach den Regeln. Bei uns muss sich niemand mehr beschneiden lassen, um Teil zu sein, dabei zu sein. Es gibt diesen berühmten Satz von Paulus, dass es nicht mehr Frau und Mann gibt, nicht mehr Freien und Herr, nicht mehr Griechen und Juden. Das beschreibt genau diese neue Freiheit, diesen dritten Weg. Diese Kategorien haben keine Bedeutung, bis sie plötzlich wieder von Bedeutung sind. Und deswegen ist Paulus hier wütend. Kurzzeitig hatten sie ich finde das Wort fantastisch hier in dieser Übersetzung von der Basisbibel, sie hatten kurzzeitig die Lagerbildung aufgegeben. Lagerbildung ist eigentlich das, vielleicht das Wort des Jahres, finde ich. Lagerbildung. Das hatten sie abgeschafft. Lagerbildung ist ein Zeichen eines unerlösten Egos. Du kannst keine Lager bilden, wenn der Geist Gottes dich verändert. Das ist unmöglich. Trennen, Macht ausüben, Scham als Waffe zu benutzen, das sind die alten Kriterien. Das ist so, wie die Gemeinschaft vorher funktioniert hat. Und jetzt die Frage zum Schluss an uns. Wo betrifft uns das? Wo fordert dich das persönlich heraus, nicht nur deine Wahrnehmung zu verändern, sondern auch dein Verhalten zu verändern? Wo sind Scham, Gewalt in welcher Form auch immer, Mittel in deiner persönlichen Kiste, die du so mit dir rumträgst. Wo sind wir nicht bereit, vielleicht etwas Neues zu akzeptieren? Wo sehen wir nicht die guten Dinge, die eigentlich passieren? Und wir deuten sie als schlechte Dinge. Sie müssen schlecht sein, weil sie kommen ja nicht von uns. Wie können diese Leute gute Dinge tun? Das ist unmöglich. Die gehören ja nicht zu unserer Gruppe. Vielleicht andere Gemeinden, andere Religionen, Menschen ohne Religion. Als Kreuzerprojekt haben wir zwei Themen immer wieder im Zentrum. Ein Thema ist Kontemplation, das andere Thema ist Praxis. Und Kontemplation ist mehr als das Sitzen in Stille. Das gehört auch dazu. Das ist eine Form, wie man ein kontemplatives Leben lernen kann. Es ist auch mehr als das Pilgern oder Gebetszeiten am Morgen und Abend, obwohl ich euch alle herzlich dazu einlade, da mitzumachen, weil es so ein Moment ist, wo man die Wahrnehmung verändert. Der Gottesdienst ist auch so ein Moment. Darum feiern wir Gottesdienst. Wir verändern unsere Wahrnehmung. Aber es ist eben mehr als diese Aktion. Kontemplation, da geht es darum, dass wir wahrnehmen, dass Gott da ist, dass wir geliebt sind, angenommen sind, dass wir nicht zurückschlagen müssen, wo wir eigentlich zurückschlagen wollen. Und das führt dann in die Aktion, in eine andere Form von Aktion, Aktivitäten, Handlung. Das macht dann nicht Halt vor den Türen der Gemeinde, das geht dann hinaus in den Kiez, in unsere Stadt, zu den Menschen, die uns Tag ein, Tag aus begegnen. Gewalt erzeugt keine Gegengewalt. Davon hat uns Jesus befreit. Deshalb geht er ans Kreuz, um das zu zeigen. Und das meint er, wenn wir sein Kreuz auf uns nehmen sollen. Nichts anderes als Freiheit. Nicht so zu handeln, wie wir normalerweise handeln müssen. Und das geht dann eben auch dahin, dass wir den Mut finden, miteinander Wege zu gehen, zurechtzuweisen, liebevoll, aber konkret, mit einem Gegenüber. Wenn ich mich nie irgendwo einer Gruppe wirklich zugehörig zeige und mich keiner richtig kennenlernt, wie meine schlechten Seiten sind und wie ich irgendwie bin, wenn ich normal reagiere, wie soll mich dann jemand zurechtweisen können? Wenn ich immer nur mein Lächeln aufsetze und wie ich man halt hier so miteinander umgeht im Kreuzberg-Projekt. Ich lasse das mal so stehen als Herausforderung. Wir feiern jetzt gleich zusammen das Abendmahl. Und es gibt vielleicht keinen besseren Ort, wo wir gewaltfreies Miteinander vorgezeigt bekommen als im Brot und Wein, wo wir an das Opfer denken, was Jesus für uns getan hat. Amen.